Stellt euch vor, es ist 5 Uhr morgens und die Stadt schläft noch. Aber auf dem Hof läuft der Tag schon längst. Kühe melken, Kinder wecken, Abrechnung schreiben. Der Alltag für viele Landwirtinnen. Heute tauchen wir genau in solche Alltage ein. Was treibt diese Frauen an? Was fordert sie heraus? Und was hat sich vielleicht auch verändert in den letzten 30, 40 Jahren? Ihr hört 45 Minuten Zukunft, den Podcast des Thünen-Instituts. Hier geht es um Ideen und um Lösungswege für die Themen der Zukunft. Wir sind heute live im Wissenschaftsschaufenster in Braunschweig und damit ein ganz herzliches Willkommen an alle, die hier im Publikum sitzen und natürlich auch herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer, die das im Nachhinein hören. Mein Name ist Katrin Schiedung, ich arbeite als Wissenschaftskommunikatorin in der Pressestelle des Thünen-Instituts und ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Gästinnen hier bei mir habe, und zwar Dr. Sazie von Davier. Sie ist Wissenschaftlerin am Thünen-Institut für Betriebswirtschaft und Anna Thiessen, selbstständige Fotografin, die die Landwirtschaft aus einem ganz besonderen Blickwinkel, nämlich durch die Kamera, zeigt. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Sazie, Anna, eine Wissenschaftlerin und eine Fotografin hier auf der Bühne und das im Kontext Landwirtschaft, das ist, finde ich, eine ganz besondere Kombination. Und wir wollen erst mal gucken, wie das eigentlich zustande kam. Es gab eine Studie, 2020 bis 2023, die Landfrauenstudie. Und die hat Frauen in ländlichen Räumen untersucht und es gab ein begleitendes Fotoprojekt. Und Sazie, du warst von Anfang an mit dabei. Erzähl doch gerne mal, wie das Projekt entstanden ist und worum es eigentlich ging.
Ja, wie ist das Projekt entstanden? Also das Projekt entstanden ist eigentlich dadurch, dass der Deutsche Landfrauenverband und hier vor allem die Bundesgeschäftsstelle in Berlin schon viele, viele Jahre darauf hingewirkt hat, dass die Situation von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben ein bisschen näher untersucht wird, in den Fokus genommen wird, wie ihre Lebenssituation ist, wie ihre Arbeitssituation ist, was ihr Leben ausmacht, was die Politik vor allem tun kann. Und hat für diese Studie sehr lange gekämpft, denn die Studie davor war 1988 auch am Thünen-Institut, also am Vorgängerinstitut der FAL, in unserem Nachbarinstitut durchgeführt worden. Und noch die Ergebnisse waren fertig, als gerade die deutsche Wiedervereinigung kam. Das heißt, Ostdeutschland war zum Beispiel gar nicht mitbefragt. Und lange, lange haben sie dafür gekämpft und dann auf einmal war es soweit, wie auch immer. Das BMEL hat die Studie gefördert und hat eben verschiedene Institutionen an Bord genommen, unter anderem uns als Thünen-Institut für Betriebswirtschaft.
Das heißt, es war wirklich höchste Zeit, dass so eine Studie mal wieder durchgeführt wird.
Offenbar, denn wir hatten hohe Medienresonanz von Anfang an. Offenbar war die Zeit reif für solch eine Studie. Das haben wir eigentlich so nicht erwartet, aber es hatte eine gewisse Dynamik.
Dann stand also das wissenschaftliche Projekt, aber es gab ja, wie erwähnt, auch ein Fotoprojekt. Und da kamst du dann ins Spiel, Anna. Wie kam es dazu, dass dieses Fotoprojekt begleitend dazu entstanden ist?
Frau Professorin Dr. Claudia Neu, die Teil des ForscherInnen-Teams der Studie ist und in Göttingen lehrt, hatte einen Studierenden bei sich, der einen Vortrag über, ich weiß nicht genau was, gehalten hat, aber diesen Vortrag bebildert hat mit Fotos aus meiner Abschlussarbeit über die norddeutsche Landjugend. Ganz genau ist es Dithmarschen, dort komme ich selbst her, Dithmarschen in Schleswig-Holstein, und habe eine Arbeit über meinen kleinen Bruder Hans, der Landwirt geworden ist und den elterlichen Betrieb, also auch der Hof, auf dem ich aufgewachsen bin, übernimmt oder übernommen hat. Und diese Arbeit über eine Jugendklique aus jungen Landwirten und Schraubern, die ich vor einigen Jahren dort gemacht habe, war eben Teil dieses Vortrags und landete plötzlich in Göttingen am Lehrstuhl Soziologie ländlicher Räume. Und Claudia Neu hat diese Bilder dort gesehen und dachte sich, ach Mensch, das ist ja irgendwie spannend und sehr, sehr realistisch oder dokumentarisch fotografiert. Und das war, soweit ich weiß, der richtige Ansatz auch, den sie sich gewünscht haben für die Studie, um auch die Frauen und die Vielfalt auf den Höfen möglichst authentisch zu zeigen. Und dann wurde ich ins Boot geholt als Fotografin, um Fotos einiger Frauen, die aus verschiedenen Altersgruppen und mit verschiedenen Positionen auf Höfen in Deutschland vertreten sind, zu fotografieren, ja.
Und das macht ja auch die Zahlen dann einfach nahbar, die dann in der Studie entstehen. Und genau auf die Zahlen wollen wir jetzt erstmal gucken, Sasi. Ihr habt 7.345 Landwirtinnen befragt. Das ist wirklich eine immense Zahl oder auch ein immenses Vorhaben. Kannst du einmal erzählen, wie ihr das umgesetzt habt und wie ihr die Frauen auch ausgewählt habt, die ihr befragt habt?
Ja, also wir sind erstmal methodisch mehrgleisig gefahren. Also wir hatten tatsächlich zwei unterschiedliche Ansätze, einen qualitativen Ansatz und einen quantitativen. Also du beziehst dich, glaube ich, auf die Online-Befragung, die wir vor allem federführend im Thünen-Institut für Betriebswirtschaft durchgeführt haben. Aber wir hatten vorgeschaltet erstmal Workshops mit Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben in unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen Positionen, unterschiedliche Altersgruppen. Also wir hatten die klassische sogenannte Altenteilerin dabei, Hofnachfolgerinnen, Frauen, die als Angestellte auf landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten. Damit haben wir erstmal angefangen, um überhaupt die Themen zu identifizieren, die Frauen bewegen. Und dann kam eben die große Online-Befragung und wir sind sozusagen in Corona reingerauscht. Das heißt eigentlich das, was wir vorhatten, auf die Betriebe gehen, Fragebögen mitgeben, mit Molkereien, über Molkereien Fragebögen zu verteilen, auf Fachmessen gehen. All das ging nicht mehr. Das heißt, wir waren nachher in einem reinen Online-Format und mussten uns wirklich Gedanken machen, wie wir den Fragebogen an die Frau bekommen und hatten aber als Multiplikator einmal den Deutschen Landfrauenverband, der das natürlich gut gestreut hat, aber wir hatten auch eine super, super fleißige, nette studentische Mitarbeiterin, die hat uns Adressen gesammelt, die hat Berufsschuladressen rausgesucht, die hat die Fachpresse bombardiert, wir hatten ein sogenanntes Sharepick, den Namen habe ich da auch erst gelernt, also ein Bild, mit dem man auf die Studie über Social Media hinweisen kann. Was wir nicht hatten, es gibt keine Datenbank, wo steht, das sind so und so viele Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben, hier ist die Adresse, hier ist die Region, so sieht der Betrieb aus, zieht eine repräsentative Stichprobe. Also das funktioniert nicht, aber wir haben, glaube ich, doch viele erreicht und haben dann nachher unsere Ergebnisse aber ganz gut auch abgeglichen mit der sogenannten Agrarstatistik und sind wirklich, glaube ich, ganz repräsentativ, was die Gegenden angeht und die Betriebsform, genau.
Ja. Kannst du sagen, wie viele Landwirtinnen es ungefähr in ganz Deutschland gibt?
Wie viele Landwirtinnen? Also wir wissen, was ist eine Landwirtin? Das ist schon ein schwieriges Thema. Also ein Drittel aller Arbeitskräfte sind weiblich in Deutschland. Mhm. Das kann man schon mal sagen. Es gibt 28.000 Betriebsleiterinnen.
Ja.
Ja, 11% Betriebsleiterinnen im Vergleich zum Rest sind halt Männer. Genau.
Ja. Und davon wurden dann einzelne ausgewählt, die du dann besucht hast, Anna, richtig?
Genau, und da kommt wieder Anna ins Spiel.
Genau. Ja, da wollen wir gleich nochmal genauer drüber sprechen. Wollt ihr einmal erzählen, wie die Landwirtinnen ausgewählt wurden, die fotografiert wurden?
Das gebe ich gerne an Anna weiter, weil da war ich gar nicht involviert, denn das war der Part der Uni Göttingen.
Mhm. Genau, es war der Part der Uni Göttingen und nicht meiner. Also es wurde quasi ausgewählt, also um möglichst divers natürlich auch zu zeigen, was gibt es für Positionen, die von Frauen bekleidet werden auf Höfen, durch alle Altersgruppen, dann sowas wie eine junge Betriebsleiterin, eine Hofnachfolgerin, eine Altenteilerin, also schon in Rente oder Existenzgründerin. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Modelle und man hat versucht, dass man alle abbildet oder zumindest dem nahe kommt, denn wir haben nur 12 verschiedene Höfe besucht. Also ja, ist man einmal durch alle Klassen, Altersklassen durch und richtig, also ich habe nicht mitentschieden, aber bin dann auf die Höfe gefahren und habe die Frauen besucht.
Ja, und ihr habt das dann möglichst repräsentativ abgebildet. Ihr habt ja eine richtig große Menge an Daten erhoben während dieser Studie. Kannst du uns einmal zusammenfassen, was die prägnantesten Ergebnisse daraus waren?
Ja, also erstmal prägnant ist, ist gewesen erstmal, dass es gar nicht so viel Überraschendes gab. Also ich würde jetzt einfach mal darauf eingehen, was hat sich eigentlich verändert seit 1988, seit der letzten Landfrauenstudie. Da hatte sich eben gar nicht so viel verändert. Also die Höfe werden immer noch von Männern geleitet. Die häufigste Position ist die eingeheiratete Frau auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Arbeitsteilung ist sehr klassisch, also die Frau im Haushalt immer noch vor allem verantwortlich, die Männer mehr draußen. Das hatte sich nicht so sehr verändert, aber was hatte sich verändert? Die Rollen waren noch vielfältiger geworden. Frauen hatten 1988, 4% der Befragten hatten damals außerbetrieblich noch gearbeitet. Heute sind wir bei um die 40 bei uns in der Befragung. Und das hat zwei Seiten. Also einmal haben wir die Frauen, die als Eingeheiratete sehr viel finanziell unabhängiger geworden sind vom landwirtschaftlichen Betrieb und von allem, von dem Einkommen, was da generiert wird, von den Konflikten, von allem, was da auch so mitschwebt. Aber auf der anderen Seite sind die Arbeiten nicht weniger geworden, die auf dem landwirtschaftlichen Betrieb anfielen. Also es ist jetzt noch etwas dazugekommen und wir haben schon auch gesehen, dass Zeit ein sehr, sehr knapper Faktor ist, natürlich auch bei Männern auf landwirtschaftlichen Betrieben, aber dass sich Zeit anders verteilt. Also Frauen berichteten auch in den Workshops, dass sie extrem häufig unterbrochen werden, dass sie immer wieder springen müssen zwischen den Tätigkeiten und dass da auch eine Belastungssituation entsteht. Ja, und dass wir vor allem Unterstützung brauchen für die Menschen auf landwirtschaftlichen Betrieben. Das war ein Kernpunkt. Und Vereinbarkeit von Beruf und Familie war früher gar kein Thema. Es gab ja auch kaum Betriebsleiterinnen und umso mehr junge Frauen in die Betriebsleitung kommen, umso schwieriger wird das beides zu vereinbaren. Und darauf waren wir nicht so, es hat uns überrascht.
Und wie würde so eine Unterstützung aussehen? Weil du sagst, die Frauen brauchen da mehr Unterstützung, gerade weil sie so vielfältige Aufgaben haben und noch diese Nebentätigkeit oder außerbetriebliche Tätigkeit. Kannst du da Beispiele geben?
Wie eine Unterstützung aussehen könnte. Mhm. Ja, also sehr kritisch natürlich die Unterstützung insgesamt rund um Mutterschaft. Denn so ein landwirtschaftlicher Betrieb, der steht ja in der Regel nicht still. Also Tiere müssen gefüttert werden, Landwirtschaft ist absolut wetterabhängig. Und das sind häufig Selbstständige, also in der Regel bei den Betriebsleiterinnen sprechen ja von Selbstständigen. Ein besseres Elterngeld für Selbstständige wäre super. Die Unterstützungsangebote, die landwirtschaftliche Sozialversicherung bietet, dass sie auch in Anspruch genommen werden, sich damit noch mehr befassen. Ja, so etwas, um Ersatzkräfte zu bezahlen. Also letztendlich geht es auch darum, sich eine Ersatzkraft und Vertretung auch im Urlaub überhaupt leisten zu können.
Dass man, weil die Urlaubszeiten, habe ich in eurer Studie auch gelesen.
Sind überschaubar.
Genau. Wie viele Tage waren das im Durchschnitt? Hast du es gerade parat?
Ja, 11,4 Urlaubstage und da sind die Angestellten noch dabei und die Auszubildenden, die haben ja natürlich mehr Urlaubstage, weil die Arbeitnehmerrechte haben. Und das hat sich aber schon deutlich verbessert, weil 1988 waren die, glaube ich, bei 4 Tagen.
Unvorstellbar. Ja, die Wetterabhängigkeit und diese Verantwortung, die da mitschwingt, ist ja auch was die Landwirtin oder die Landwirte natürlich auch ganz klar von anderen Berufsgruppen abgrenzt und das eben wahrscheinlich teilweise auch erklärt mit den Urlaubstagen, die nicht möglich sind. Das heißt, du sagst, vor allem finanzielle Unterstützung wäre nötig und
Ja, also es gibt ja eine Sozialversicherung für Landwirtschaft, das ist ein Privileg, das sagen jedenfalls viele Handwerkerinnen auch Tischlerinnen, sagen, ihr habt immerhin die Möglichkeit, euch berufsständisch abzusichern. Und ja, aber da müssen eben noch es gibt viel Informationsdefizit, wie diese Unterstützungen wahrgenommen werden können.
Und gleichzeitig ist es ja spannenderweise so, dass die Frauen auch sehr viel schätzen an ihrem Alltag. Also es ist ja eigentlich auch sehr beeindruckend, dass trotz dieser immens großen Belastung die Landwirtinnen eigentlich ihren Alltag schätzen, ihr Umfeld schätzen. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was ihr da gesehen habt in der Studie?
Ja, also wir hatten so anerkannte sogenannte Items zur Arbeitszufriedenheitsmessung aus anderen Befragungen benutzt. Und ja, da kam eben raus, dass im Durchschnitt die Frauen eben jetzt nicht unzufriedener sind als eine zeitgleiche Befragung in der Allgemeinbevölkerung. Also es war doch eine hohe Zufriedenheit da. Und das wurde auch in den qualitativen Interviews und in den Workshops sehr deutlich. Also sie spüren diese hohe Arbeitsbelastung, aber sie schätzen dieses Leben in der Natur und mit Tieren in der Regel die ganz überwiegend. Eine Zahl der Befragten war darüber auch sehr zufrieden und sagte, das ist eben auch, ja, Lebensqualität.
Und das war auch dein Eindruck, Anna, als du auf den 12 Höfen warst, die du besucht hast?
Definitiv war das mein Eindruck. Vielleicht auch, Selbstständigkeit bringt ja auch mit, dass man flexibel ist in der Einteilung seiner Arbeit. Und jetzt beispielsweise kam ich auf die Höfe und man konnte sich Zeit nehmen für ein paar Stunden für die Fotografin, die jetzt da war. Und man arbeitet mit der Natur und dann ist es im Winter, sind die Tage kürzer und dann arbeitet man weniger und im Sommer sind sie länger und man arbeitet mehr und es ist mehr Ernte und Ähnliches. Also das, man geht einfach sehr mit der Natur und das habe ich auch als extrem wertschätzend von den Landwirtinnen wahrgenommen, ja.
Und damit wechseln wir doch auch mal direkt mal in die Perspektive der Kamera. Und einer deiner Arbeitsschwerpunkte ist auch tatsächlich die Landwirtschaft. Und vielleicht erstmal mit einer persönlichen Frage können wir starten. Was fasziniert dich an ländlichen Räumen? Also was hat dich dazu gebracht, dass du ländliche Räume oder die Landwirtschaft gerne fotografierst?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, denn ich selbst komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb, wie ich ja schon erwähnte, von einem recht klassischen Familienbetrieb mit 100 Milchkühen. So war es zumindest immer, als wir noch Kühe hatten. Die sind mittlerweile alle verkauft und es gibt nur noch den Ackerbau. Und ja, dennoch bin ich auf einem Betrieb aufgewachsen und hatte eine tolle Kindheit mit meinen beiden kleinen Brüdern. Das war natürlich klasse, immer viel Platz und auch viel Familie dort und einfach Möglichkeiten. Ich glaube auch genau, weil sich so viel auf dem Hof abgespielt hat mit Familie und Arbeit, konnte man als Kind sich sehr frei bewegen, weil im Zweifel immer jemand da war. Es gab nicht dieses, die Eltern kommen irgendwann von der Arbeit wieder, sondern sie sind halt einfach immer da. Und da bin ich aufgewachsen. Fand das ganz toll als Kind, soweit ich mich erinnere, und kam dann in die Jugendjahre und fand das alles nicht mehr so toll und nicht mehr so spannend, sondern eher, ich war einfach Anti-Bauernhof und habe mich vielleicht auch ein bisschen geschämt für meine Herkunft und dass ich nach Kuhmist roch, weil die Wäscheleine neben dem Kuhstall hing, ging nun mal nicht anders und all die Dinge, die man als Kind nicht so wahrnimmt, ja, und werden einem dann vielleicht sehr peinlich in den Jugendjahren. So war es zumindest bei mir. Und ich habe mich distanziert vom Hofleben und habe so mich eher in der Stadt aufgehalten mit meinen FreundInnen und da so meins aufgebaut. Fand das auch blöd, dass man so abgeschieden war und immer angewiesen war auf Personen, die einen abholen vom Bus oder zum Bus bringen, und dann war da auch einfach nichts los auf so einem Hof. Und ich war auch nicht in der Landjugend und fand Cola Korn langweilig und Zeltfeste, es war einfach nicht meins. Und was dann aber sehr schön war, als ich dann irgendwann nach Berlin ging, um Fotografie zu studieren, landete ich am Ende meines Studiums wieder auf diesem Hof, auf dem ich aufgewachsen bin, zu dem ich ja eigentlich sehr gute Gefühle und dann auch wieder keine guten Gefühle hatte. Und ja, ich habe dann meine Abschlussarbeit dort fotografiert, wie ich ja auch schon erwähnte, und bin dann glücklicherweise nochmal für ein Jahr eingetaucht in das Leben dort in Dithmarschen auf dem Dorf und auch auf dem Hof bei uns, weil eben mein Bruder dort lernte, die Landwirtschaft lernte, also nicht auf dem Betrieb, aber viel zu Hause auch gearbeitet hat und seine ganzen Friends waren immer da und ich war einfach nochmal Teil des Dorflebens, der Landwirtschaft, und habe auf einmal eine Faszination dafür wieder entwickelt. Natürlich auch durch die Linse habe ich alles nochmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen und viel Schönheit und Freiheit und Tolles gesehen in diesem Lebensmodell meines Bruders, was ich immer so abgelehnt hatte. Und genau, so bin ich zur Landwirtschaft zurück und habe meinen Frieden geschlossen mit meiner Herkunft, sage ich mal so, ganz einfach. Und dann war diese Arbeit fertig, die Kommando Korn heißt, und dann war ich plötzlich, oder so ist ein bisschen der Lauf, dass man dann oft, wenn man so eine Arbeit, so eine Abschlussarbeit fertigstellt, ist man abgespeichert für gewisse Themen. In diesem Fall waren es Jugend und Landwirtschaft für potenzielle AuftraggeberInnen jetzt in Redaktion oder ähnliches, wirst du ja in der Regel abgespeichert für Themen, für die du angefragt werden könntest, weil du dich damit auskennst und dich schon mal reinbegeben hast beispielsweise. Und so war es bei mir eben die Landwirtschaft und die Jugend. Und das finde ich total schön, weil es zwei sehr tolle Themen sind, wie ich finde. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich für Landwirtschaftsthemen jemals als in Anführungsstrichen Expertin auch wieder ins Spiel komme, weil ich ja die Landwirtschaft nicht fortgeführt habe oder nicht übernehmen wollte, unseren Betrieb, aber eben jetzt auf einem anderen Wege dann doch Zugang habe zu der Landwirtschaft und durchs Aufwachsen auf einem Betrieb ja schon auch viel weiß über Alltag und Strukturen und deswegen, ja, fortan auch für Landwirtschaftsthemen angefragt wurde.
Jetzt hast du ja auch irgendwie beides, weil du ja in Berlin wohnst, also wohnortstechnisch ein totales Kontrastprogramm dir ausgesucht hast und gleichzeitig hast du immer noch die Verbindung zur Landwirtschaft.
Ja, das ist total schön.
Wie lief denn das Projekt für dich ab? Also auch die anderen Ergebnisse, die Sasi gerade beschrieben hat, kannst du, decken die sich mit deinen Beobachtungen, die du auf dem Hof hattest?
Ja, also Arbeit spielt auf jeden Fall eine große Rolle oder spielte überall eine große Rolle bei den Frauen, die ich besuchte. Und eine große Zufriedenheit habe ich wahrgenommen, bei allen auch. Und ja, Arbeit, Stress war auch ein immer wieder auftauchender Faktor. Auf jeden Fall war das natürlich auch eine Sondersituation. Ich bin auf einem Betrieb und man macht jetzt für 2-3 Stunden auch gemeinsam Bilder und ich tauche ein in die Welt der Frauen und vor allen Dingen in die Welt der verschiedenen Höfe. Es ging ja auch ganz viel darum, dass ich rumgeführt werde und wir gemeinsam gucken, was ist hier der Alltag, woran arbeitet ihr hier, was sind vielleicht auch jetzt aus fotografischer Sicht interessante Szenen oder Orte, die wir hier festhalten können. Das war ja auch nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt, unter dem ich die Frauen auch besucht habe. Aber vieles, was du gerade genannt hast, habe ich auf jeden Fall auch gespürt.
Glaubst du, es war einfacher für dich, diese Situationen zu fotografieren, weil du selbst aus der Landwirtschaft kommst und vielleicht mehr so ein Gespür dafür hast? Also war da eine besondere Beziehung auch zu den Landwirtinnen vielleicht da?
Ich denke, auf jeden Fall war das der Fall. Doch, man hatte, es war vielleicht ein Opener, ein ganz guter. Ich erinnere eine schöne Szene bei einer alten Teilerin. Auf dem Hof kam ich an und dann wurde ich als allererstes erstmal in die Wohnstube zitiert und dann gab es Kaffee und Kuchen, so wie ich das auch kenne von zu Hause, dann aus der Wohnstube von meinen Großeltern. Und das war alles ganz, ganz familiär und irgendwie schön da. Man war direkt sehr nah oder man konnte anknüpfen und ich hatte schon das Gefühl, wenn ich teile, dass ich auch von einem Betrieb komme und so ein paar Fachwörter ganz nebenbei droppe, dass das irgendwie auch gut ankam oder das irgendwie eine Nähe direkt auch aufgebaut hat und vielleicht auch ich eine Ästhetik in manchen sehe oder eine Authentizität, die ich wichtig finde zu zeigen, weil ich sie auch so kenne oder weiß, wie es eben auch aussieht auf Betrieben in auch einer nicht so schönen Jahreszeit wie dem Winter. Und da habe ich, glaube ich, dann vielleicht nochmal einen anderen Blick auch.
Wir haben ja auch eine kleine Auswahl mitgebracht an deinen Porträts. 4 deiner Porträts seht ihr hier ausgedruckt hinter uns. Und vielleicht willst du zu 1-2 davon mal eine kleine Geschichte erzählen, was du dort erlebt hast oder wer die Frauen sind.
Mhm, gerne. Also wenn wir jetzt gerade über die nicht so schöne Jahreszeit Winter sprechen, fangen wir doch einfach mal mit dem Bild da vorne an. Das sehen Sie, da ist ein Querformat. Porträtiert ist dort Lilly Haule, eine Auszubildende auf einem Biobetrieb in der Nähe von Dresden, Hof Malitz hieß der. Und Lilly führte mich an diesem wirklich richtig dollen Schiedwettertag über diesen Hof und alles sah genauso aus, wie man sich's vorstellt. Grau, es hat genieselt und war einfach nicht schön. Lilly hat geliebt, was sie dort, also Lilly fand ihre Ausbildung richtig toll und hat mich mit Begeisterung über diesen Hof geführt. Und dann sind wir vorbei an diesem Stallgitter und dann dachte ich, da wäre es doch schön, wenn man sich da anlehnen könnte. Also habe ich Lilly hinters Gitter gestellt. Das ist quasi ein offener Stall. Rechts und links sind Stalldächer, in der Mitte ist frei, also ist Himmel zu sehen. Grauer Himmel, ganz im Hintergrund so ein Windrad. Und es ist dieser Stall mit Kuhmist auf dem Boden, Wasser, Dreck und Kühen. Und die Kühe stehen da so rum. Und eine Kuh steht ganz vorne am Gitter mit zwei Hörnern. Das ist ja sehr üblich oder ja bezeichnend für Biobetriebe, weil die eben nicht enthornt werden in jungen Jahren oder als Kälber. Und nun steht Lilly da an diesem Gitter, lehnt dort und neben ihr die Kuh. Leider habe ich den Namen vergessen, das finde ich schade, weil sie ist auch hat eine sehr wichtige Rolle auf diesem Bild, finde ich. Es ist quasi ein Doppelporträt. Beide schauen in meine Kamera und ich mag es richtig gerne, weil noch mehr passiert als nur Lilly auf dem Hof. Irgendwie ist es auch noch die Kuh, die so wichtig wird und über die man sich Gedanken macht, wenn man sich dieses Porträt anschaut.
Man kann da richtig reinfühlen, finde ich, wenn man das sieht. So richtig ungemütlich.
Ungemütlich und ich finde, man sieht das Bild und man riecht aber auch das Bild. Mhm. Irgendwie, finde ich, riecht es nach Gülle.
Ja, als würde man mittendrin stehen.
Ja, genau. Und vielleicht kann ich noch ein Bild daneben kurz beschreiben. Auch ein wichtiger Aspekt, der vielleicht nicht so oft gezeigt wird, also über den geredet wird und so natürlich, aber vielleicht nicht das klassische Bild eines Bauernhofes im Büro am Schreibtisch mit Aktenordnern. Ist erstmal nicht das, was man erwartet, glaube ich, wenn man an Landwirtschaft denkt, aber es ist natürlich auch ein riesengroßer Teil. Und auf diesem Bild sehen wir Dörte Lühmann, die auf einem dynamischen Schreibtischstuhl sitzt, an einem Schreibtisch mit vielen Bildschirmen und Regal mit Aktenordnern im Hintergrund, angepinnte Zettel an der Wand und ein Schild, auf dem steht Chaosplatz. Und Dörte kommt von einem riesengroßen Ackerbaubetrieb, so 350 Hektar groß, was glaube ich schon eine ganze Menge ist. Und sie schmeißt den Laden komplett. Und sie ist Teil einer Maschinengemeinschaft. Sie teilen sich mit anderen Betrieben eben diese Maschinen. Und sie hat viele Mitarbeitende und macht eigentlich hauptsächlich Verwaltung. Also sie sitzt ganz viel in diesem Büro und regelt und schreibt Anträge und kümmert sich um ihre MitarbeiterInnen und Arbeitspläne und ich weiß nicht, was alles zur Bürokratie halt dazugehört auf so einem Betrieb, eine ganze, ganze Menge. Und ja, das war eindrücklich, denn sie ist auch ohne PartnerInnen auf jeden Fall. Kinder sind schon ausgezogen und sie, also ich finde es ein spannendes, tolles Modell. Also sie ist wirklich eine richtig coole Person, die das alles alleine macht. Viel Arbeit, aber auch zufrieden mit ihrem Job, ja.
Und ich fand es auch ganz spannend, als wir die Fotos hier ausgewählt haben, die wir hier ausstellen, hatte ich, glaube ich, erst eher Fotos rausgesucht, die vielleicht die klassischere oder das, was man sich vielleicht unter Landwirtschaft vorstellt, also alles, was draußen war, alles, was handwerklich irgendwie, praktisch veranlagt war. Und dann hat Anna gesagt, nee, lass uns doch mal das Bild hier auch von der Bürokratie und von der Büroarbeit zeigen. Und fand ich total gut, dass wir das
Ja, zumindest habe ich es auch immer so wahrgenommen, wenn ich mit Frauen sprach, dass das immer ein wichtiger Teil war, also immer ein sehr lästiger. Also ich glaube, die wenigsten machen den gerne, weil gehört halt genauso dazu und ist auch eine, die meisten sind selbstständig, dann kommt auch noch die ganze Steuergeschichte dazu. Also es ist viel und manchmal, glaube ich, kommt man kaum hinterher, so wie ich es wahrgenommen habe.
Ja, und das zeigt eigentlich total schön, wie unterschiedlich die Geschichten sind und individuell eben hinter diesen immensen Datenmengen, die ihr erhoben habt. Und wir haben ja vorhin schon gehört, die Studie lief bis 2023. Das heißt, die Zahlen hatten auch schon ein bisschen Zeit, um zu wirken. Sazi, kannst du beschreiben, welche Wirkung die Studie vielleicht schon hatte, vielleicht politisch oder auch in der Wahrnehmung von den Frauen? Kannst du uns da einmal mitnehmen?
Ja, also sie wurde von den Landfrauenverbänden, ich würde sagen, sehr positiv und wohlwollend aufgenommen. Also sie waren dankbar, dass sie Zahlen für etwas haben, was vorher ein Gefühl war. Und ja, dass sie damit auch an die Politik gehen können und ihre Interessenvertretung sozusagen stärken können. Ich empfinde, dass es eine Studie ist, die sehr wahrgenommen wurde. Sie wurde medial sehr wahrgenommen. Also wir waren wirklich in vielen Zeitungen, wir hatten viele Interviews geführt und nicht nur in der Fachpresse, sondern wirklich, ja, FAZ, Süddeutsche, alles war dabei. Ja, es hatte eine hohe Wahrnehmung und hat die Frauen sichtbarer gemacht. Das kann man schon sagen. Und ich würde auch sagen, wir sind seitdem, eigentlich hat Anna gerade auch schon gesagt, wir sind im Prinzip on Tour seit 23. Es ist ein bisschen wie Klassentreffen jedes Mal wieder. Wir betreffen uns in unterschiedlichsten Konstellationen und berichten über die Studie in unterschiedlichsten Formaten und wurden auch, die Sozialversicherung hat sich wahnsinnig reingehängt, einfach auch zu informieren, auch über Unterstützungsbedarf, hat ein extra Thema gemacht, Frauen in der Landwirtschaft, ein extra Dossier. Wir haben schon, ja, werden vom Ministerium sehr angefragt. Also ich würde sagen, es ist eine sehr positive Resonanz und im Wesentlichen wohlwollend. So empfinde ich es.
Ja, also auf jeden Fall eine sehr viel größere öffentliche Präsenz. Und daneben interessiert mich jetzt natürlich auch, wie euch die Studie bewegt hat. Also was sich für euch vielleicht auch persönlich verändert hat. Also ich kann mir vorstellen, so eine Studie, die geht einem vielleicht teilweise auch nahe oder bewegt irgendwas in einem. Was bleibt da bei euch hängen? Was hat sich da bewegt?
Ja, ich glaube, bei mir hat es ganz viel Wertschätzung für meine Mutter nachträglich nochmal geweckt. Meine Mutter, die auch den Betrieb wirklich immer zusammengehalten hat, sehr viel Care-Arbeit gemacht hat. Stetig hatten wir Auszubildende bei uns auf dem Betrieb oder Erntehelfer. Also es war auch immer Betrieb, Menschen, Mittagessen, alle wollten versorgt werden. Und dann war eben meine Mutter diejenige, die das Essen dann doch auf den Tisch gebracht hat, tagtäglich, für viele Leute. Und ja, ich habe nochmal ganz viel so über sie nachgedacht und ihre harte Arbeit. Und die habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Kommt vielleicht auch hinzu, dass man als Kind oder Jugendliche da auch ein bisschen noch nicht so wertschätzend vielleicht teilweise für das ist, was die Eltern so alles auch einem mitgeben oder für einen tun. Aber ja, das finde ich richtig schön, dass ich da nochmal ganz viel jetzt gefühlt und gesehen habe und ihr das auch sagen konnte. Und dann finde ich es auch schön, wie du sagst, also wir sind jetzt wirklich schon auf vielen Eröffnungen gewesen, weil das ja eine Wanderausstellung auch ist, die Porträts der Frauen in der Landwirtschaft wandert, so von Ministerium zu Ministerium oder andere Ausstellungsorte im ganzen Land. Und oft bei den Eröffnungen waren wir dann dabei und haben auch ein paar Worte gesagt und dann waren da immer, weiß nicht, 10 bis 150 Interessierte, viele Frauen, aber auch ein paar Männer. Und das war jedes Mal extrem bereichernd, fand ich, weil es viele Frauen auch aus der Landwirtschaft waren und die so richtig, man spürte so sehr, ich werde gerade gesehen und ich höre diese Daten und sehe so, ja, ich fühle mich, ich sehe mich, ich sehe, toll, so, es war viel Begeisterung und Feedback und ich finde es schön, dass ich da auch was zu beitragen konnte jetzt. Das ist so mein Gefühl dazu.
Wie war das für dich, Sasi?
Ja, also vieles hat Anna jetzt auch schon gesagt. Also wie gesagt, es hört nicht auf. Die Landfrauenstudie hört für mich nicht auf, obwohl sie schon lange abgeschlossen ist. Auch Kolleginnen haben natürlich schon die Themen gewechselt. Wir sind irgendwie immer noch dabei, Anna und ich. Aber wir sind mit allen noch eng verbunden und haben wirklich eine sehr, sehr herzliche Verbindung, muss man auch sagen, zum Landfrauenverband und haben uns auch als Team, würde ich sagen, wir waren sehr unterschiedlich. Die Positionen waren am Anfang wahnsinnig unterschiedlich. Der Landfrauenverband, dann die Kolleginnen aus Göttingen und wir, das waren sehr, sehr unterschiedliche Positionen. Wir mussten uns erstmal auch verstehen und am Ende haben wir uns immer mehr angenähert. Also wir sind am Ende, würde ich sagen, sind beide Forschungsinstitutionen plus der Landfrauenverband konnten sich am Ende einigen auf Kernbotschaften, mit denen sie an die Politik gehen und auch weiteren Forschungsbedarf noch formulieren und sind am Ende an dem Punkt, dass wir halt sagen, na, es gibt eben doch auch sehr viele strukturelle Unterschiede zwischen der Situation von Frauen und Männern auf landwirtschaftlichen Betrieben, die vieles nach sich ziehen und die Ursache sind für viele Sachen, die noch verbessert werden können. Und es ist nicht unbedingt, ob man Mann oder Frau ist, also das biologische Geschlecht, also diese unmittelbare Diskriminierung, sondern es gibt eben eine mittelbare. Und da an diesen Punkt zu kommen, dass die Extrempositionen sich aufeinander zuwandern, das war, ich würde sagen, es ist uns am Ende dann doch ganz gut gelungen. Und ja, wenn wir uns alle sehen, ist es immer gut. Und das ist schön.
Also es hat insgesamt einfach Menschen näher aneinander gebracht. Die Projektpartnerinnen und Partner auf jeden Fall und dich auch, deiner Familie und deiner Mutter. Interessant. Danke, dass ihr das geteilt habt. Und ich würde sagen, die persönlichen Eindrücke sind eigentlich eine schöne Überleitung, ans Publikum hier die Möglichkeit zu geben, nochmal Fragen zu stellen. Also falls ihr Fragen habt, wäre jetzt die Möglichkeit. Gibt es denn Fragen?
Mein Name ist Klaus Deblitz. Ich bin auch im Institut für Betriebswirtschaft, Kollege von Sasi. Und du hattest vorhin gesagt, dass eigentlich die Tätigkeiten, die Frauen machen, sich seit 1988, seit der letzten Studie gar nicht so geändert haben. Und ich wollte nur fragen, wenn ich so auf die Betriebe gehe und da meine Datenerhebung mache, also so im Bereich Tier, dann ist es eigentlich fast immer so, dass der Mann über die praktischen Tätigkeiten Bescheid weiß. Und wenn es aber um Zahlen geht, also Buchführung und solche Sachen, dann ist eigentlich immer die Frau am Start. Ne? Könnt ihr das bestätigen?
Ja, das können wir bestätigen. Das, was sie schon immer gemacht haben, ist eben auch, dass sie schon immer die Buchhaltung und die Finanzen gemacht haben. Also sie haben nicht nur das klassische, die 3 Ks, Kinder, Kirche, Küche und dann kommen noch die Kälber dazu gemacht, sondern die Finanzen sind ganz, ganz stark in der Hand der Frauen. Also das ist absolut, Klaus, das können wir absolut bestätigen und es ist halt auch schon immer so gewesen. Also da hat sich wenig verändert. Die Frage ist halt, was die Konsequenz daraus ist. Nachher, ja, ich habe in einem anderen Projekt haben wir auch nochmal gefragt, wie sieht's dann aus, wenn ich zur Bank gehe? Da hatten manche gesagt, auch Landfrauen, die sagen, also die Frauen spielen auf den Betrieben, die haben wirklich das Geld in der Hand oder haben die Zügel in der Hand mit den Buchhaltungen und was die Daten angeht, aber spielen vielleicht nachher im Bankgespräch dann nicht mehr so eine wichtige Rolle. Und da ist eigentlich eine Riesendiskrepanz, dass der die Informationen hat und der gehört wird, nicht unbedingt die gleiche Person ist. Aufgrund dieser Tatsache, dass sie eben in Finanzen und Buchhaltung und auch in strategische, unternehmerische Entscheidungen so stark eingebunden sind, empfinden sich halt viele Frauen, die zum Beispiel einheiraten, als Mitunternehmerin, als Mitbetriebsleiterin. Sie sind es aber häufig auf dem Papier nicht. Und das wird nachher, kann problematisch werden, wenn so eine Ehe geschieden wird. Denn dann gehört ihm de facto meist nicht mehr so viel, wenn sie nicht die Betriebsinhaberin ist.
Gibt es gerade noch weitere Fragen aus dem Publikum?
Hallo, ich bin Beate Kulessa, eine Oma. Und deshalb möchte ich fragen, geht ihr mit den Fotos auch mal in Schulen oder Kindergärten oder sowas? Weil die Stadtkinder wissen ja nicht so richtig, wo kommt die Kartoffel her, wo kommt die Milch her, wo der Käse herkommt. Und wenn man das wenigstens in Fotos mal sieht, wäre das doch auch mal schön. Gut Steinhof macht ja so eine Kartoffellese, ne? Und das ist ja ganz in der Nähe von euch. Da dürfen die Kinder mitmachen, die Familien kommen. Das ist ja eine schöne Aktion. Aber es wäre eben nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, ja, das ist eine super Anregung. Also die Wanderausstellung gehört dem BMEL, also dem Landwirtschaftsministerium, kann von jedem ausgeliehen werden. Also wir haben inzwischen auch die Ministerien verlassen und auch die landwirtschaftlichen Institutionen, und es kommen auch tatsächlich, die kommt auch zu vielen anderen, auch Museen, jetzt haben wir eine Museumsanfrage bekommen, aber von Schulen haben wir noch gar keine Anfrage bekommen. Aber es läuft, würde eben tatsächlich, Ausleiher ist das Ministerium, und wir können darüber nochmal nachdenken. Also ich würde das mal an mein Betreuungsreferat zurückspiegeln, wie man so schön sagt im Behördendeutsch. Weil das ist eine gute Idee, dass sie es einfach nochmal, wenn die einfach jetzt in diesem Jahr der Zyklus abgeschlossen ist, es einfach auch nochmal Schulen anzubieten. Finde ich eine gute Idee, oder Anna?
Schulen, Berufsschulen. Ja, finde ich auch super.
An der Stelle kann ich vielleicht ergänzen, das Thün-Institut ist hier im Wissenschaftsschaufenster im Juni bis August, und da zeigen wir tatsächlich genau diese Fotoausstellung. Die Fotoausstellung heißt Frauen leben Landwirtschaft. Es liegt hier auch eine Broschüre aus, falls Sie sich die nachher mal anschauen wollen. Und da haben wir auch vor, Schulen mit einzuladen, die hier vielleicht einen Rundgang machen möchten. Genau, oder Ferienbetreuung, sind ja Sommerferien dann in der Zeit. Genau, also auch gerne dann vorbeikommen.
Sie haben ja gesagt, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen, dass die Frauen das Wissen über die Buchhaltung haben und dass die Männer dann aber auf die Bank gehen. Also woher kommt diese Diskrepanz? Und auch dann noch so als zweite Frage, gibt es das auch in anderen Bereichen? Also dass diese Sachen irgendwie, ich sag mal, unnötig getrennt ablaufen, dass die Frauen sich quasi so um diesen einen Teil kümmern und die Männer um den anderen, und da es sinnvoller wäre, wenn irgendwie beide da mehr, keine Ahnung, einen Überblick darüber hätten, was die andere Person tut?
Also ich denke schon, dass die einen starken Überblick haben, was die andere Person tut, oder? Anna, das kannst du doch bestimmt absolut teilen. Also warum die, also das ist ehrlich gesagt, dieses Thema wissenschaftlich genannt Zugang zu Kapital, das untersuchen wir gerade erst. Das waren jetzt nur Impulse, die aus einem anderen Projekt bekommen haben, dass da eben so eine Trennung wahrgenommen wird und tatsächlich auch in den neuen Bundesländern das anders ist als in den alten Bundesländern. Also dass dieses, wer spricht mit dem Banker, dass das auch gar nicht unbedingt die landwirtschaftliche Familie ist, sondern möglicherweise der Banker selber. Aber da wissen wir noch zu wenig. Und wie das in anderen Berufen ist, wissen wir auch zu wenig, als dass ich jetzt sagen könnte, dort bei den Tischlern ist es so und bei den anderen ist es anders. Also ja, am Ende entscheidet aber die Bank über den Kredit danach, wer Sicherheiten gibt. Und das ist der Eigentümer des landwirtschaftlichen Betriebs. Und dieser Eigentümer ist in 90% der Fällen, ist es eben keine Frau.
Meine Frage ist, die Frauen, mit denen ihr konkret gesprochen habt und zu tun hattet, ob die ein Bewusstsein hatten für gewisse Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern?
Ja, ich kann ja weniger über die Interviews sprechen als von den Workshops. Und da würde ich sagen, es ist so, also es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Also wenn man da auch als Wissenschaft zu massiv auch reingehen und sagen, naja, guck doch mal, das ist alles so ungleich. Wir nehmen ja, also die ganze Biografie wird ja in Frage gestellt. Also das ist nicht so einfach. Also in den Workshops war eher das Gefühl, also das Thema, dass es ungleich ist, war nicht so ein Thema. Also Ungleichheit kam also relativ emotional nur zur Sprache, wenn es um die Hofnachfolge geht. Wenn junge Frauen gesagt haben, warum kriegt es der Bruder und nicht die Schwester? Da war das ein Thema. Oder das Thema, dass Arbeit zum Beispiel bei Direktvermarktung, Ferien auf dem Bauernhof. Also da sagte eine Frau sehr konkret, ich putze eigentlich immer. Also ich mache den Kuhstall sauber, ich mache das Haus sauber und dann mache ich noch den Carport für das Grillfest sauber, mit den Nachbarn. Und dann putze ich auch noch die Ferienwohnung, und es ist mir eigentlich insgesamt ein bisschen zu viel Putzen. Ja, also so wurde das eher gesagt. Also war das ein Thema, und dann die Ungleichheit in der Konsequenz. Also dass sie das Gefühl haben, für die viele Arbeit habe ich de facto keine Rente. Also es sind ja Selbstständige und es gibt auch eine Alterssicherung der Landwirte, aber die ist eben nicht sehr wahnsinnig hoch, weil aber auch nicht so viel eingezahlt wird. Also es wird dann mit anderen Gruppen verglichen. Es wird aber viel weniger mit dem Mann verglichen als mit anderen Gesellschaftsgruppen. Also dass mehr gearbeitet wird als, also wahrgenommen mehr gearbeitet wird als im Rest der Gesellschaft. Dass die Rente eines Arbeitnehmers im Durchschnitt höher ist als die Alterskasse. Solche Themen kamen bei Ungleichheit, waren Thema. Und tatsächlich hat es aber, gab es große Altersunterschiede. Nämlich ältere Frauen haben diese Ungleichheiten viel mehr thematisiert, weil es auf einmal schwarz auf weiß kam, wie hoch ihre Rente ausfallen wird. Oder sie kannten auf einmal im Nachbar befreundete Landwirtsfrauen, die, wo der Mann sich hat scheiden lassen. Und was das dann für eine Kaskade von finanziellen Dramen nach sich zog. Das waren eigentlich immer so Erlebnisse aus der Nachbarschaft. Und tatsächlich diese ganze Sache Alterssicherung und so wurde von älteren Frauen sehr viel mehr berichtet und aber auch Rat gegeben, den jungen Frauen es nicht so zu machen wie sie.
Ja, gibt es aktuell noch mehr Fragen?
Nee, ich wollte nämlich, das ging so ein bisschen in die Richtung, was Julia gefragt hat. Ich fand jetzt auch, also ich frage mich jetzt ja, wir beraten ja das Ministerium-Institut und was kann denn jetzt die Politik an all dem tun? Ne? Also diese hohe Arbeitsbelastung, das wissen wir ja auch seit langem, das ist so, ne? Das ist auch für beide so in der Regel, für die Frauen und die Männer auf dem Betrieb, ne? Und wenn der jetzt so, ich sag mal, da mögen ja vielleicht irgendwelche Renten niedriger sein. Aber wenn alles gut geht und man sich nicht scheiden lässt, und dann hat man entweder eine gute Situation, man hat ja auch Vermögen, ne? Das haben nämlich andere nicht so vielleicht. Und wenn man Pech hat, hat man Schulden. Ne? Ist natürlich auch oft so. Aber was ich eigentlich fragen wollte, was kann eigentlich die Politik da jetzt machen? Ne? Brauchen die nicht eher da eine Paarberatung, sag ich mal? Also weil das ist ja offensichtlich so ein Zweierding auch, ne? Wo man doch dann eigentlich mal sagen müsste, hör mal hier, wenn ich hier einsteige und wir sind verheiratet und so, dann brauche ich mal ein bisschen von dem Vermögen auch. Da muss ich ein Anrecht drauf haben. Ne? Und das weiß ich nicht, ob das die Politik durch Vorschriften oder Gesetze machen kann, wenn das nicht sowieso schon der Fall ist hier und da.
Das ja. Ist ja etwas, ist ja auch so, der Hof ist ja so das, was man nicht anrührt auf eine Art und Weise, oder? Weil der Hof steht so über allem, glaube ich. Und der ist zu wahren, oder man muss so alles, glaube ich, tun, dass dieser Hof bestehen bleibt, dass man den an die nächste Generation weitergeben kann, dass da keine Schulden mitgegeben werden. Dann selbst im Falle einer Trennung nimmt man es eher im Kauf, dass dann eine Frau möglicherweise leer ausgeht. Aber Hauptsache, der Hof wird weiter bestehen können.
Ja. Ja, genau. Also der Hof steht über allem natürlich und es war für uns natürlich sehr schwierig, auch agrarpolitische Handlungsempfehlungen aus der Studie abzuleiten. Denn vieles liegt ja in den landwirtschaftlichen Familien und ändert sich nur sehr langsam. Da kann die Politik nicht so wahnsinnig viel tun. Also ich fand, dass das Positionspapier des Landfrauenverbandes im Nachgang der Studie war sehr spannend, weil sie eben auch das adressiert haben, gesagt, wir müssen in den landwirtschaftlichen Familien, wir müssen über Hofnachfolge sprechen, wir müssen darüber sprechen, ist es immer der Sohn, der es kriegen sollte. Wir müssen aber auch über die Absicherung der Frau sprechen. Ich glaube, die Agrarpolitik kam dann ins Spiel oder ist auch ins Spiel gekommen, wenn es um Beratungsangebote zur sozialen Absicherung ging, wenn es viele Sachen, die so sehr kleinteilig sind, wie funktioniert die Alterssicherung der Landwirte, darüber zu informieren und vieles Unwissen darüber aufzuklären, das hat der Sozialversicherungsträger sofort angegangen. Vieles war denen total klar, was vielen Landwirten nicht klar war. Zum Beispiel, es gibt nur eine Teilsicherung. Es wird niemals eine Rente sein, die vergleichbar ist mit einer Rente aus der deutschen Rentenversicherung, wenn jemand 40 Jahre Vollzeit da eingezahlt hat. Weil das ist nicht das Gleiche. Und darüber zu informieren, hier konnte die Politik ein bisschen ansetzen. Und Elterngeld für Selbstständige, es betrifft aber nicht nur Landwirte und Landwirtinnen, das ist sowieso so ein Thema. Ist dann aber wiederum ein anderes Ministerium, aber da kann Politik etwas machen.
Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Wir haben heute also gelernt, auf Höfen läuft ohne Frauen meistens gar nichts, auch wenn das eben oft nicht so sichtbar ist. Aber wir haben auch gesehen, dass sich was bewegt, dass es mehr öffentliche Präsenz gibt und dass es auch politisch jetzt sichtbarer ist, dadurch, dass die Zahlen belegt sind. Und das verdanken wir eben auch Projekten wie der Landfrauenstudie und dem begleitenden Fotoprojekt. Und damit sage ich vielen herzlichen Dank an Sazi von Davier und an Anna Thiessen. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt im Gespräch. Das war unsere Live-Folge von 45 Minuten Zukunft. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne, hört auch in unsere anderen Folgen rein. Ihr findet sie auf www.thünen.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Katrin Schiedung und verabschiede mich hier am Mikrofon mit meinen beiden Gästinnen. Vielen Dank.